Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Facko. Ein Mitglied der Genfer Kantonsregierung ist zurückgetreten. Marc Müller. Wir haben bereits darüber berichtet, er hatte sich in der Neujahrsnacht in einer Bar eine Schlägerei geliefert. Barmann und Politiker haben zwar ihren Zwist vor kurzem beigelegt, doch schien dieser Rücktritt, auch wenn es lange gedauert hat, unausweichlich. Das habe ich unserem Mitarbeiter Ron Hochholi gefragt.
Eindeutig doch. Marc Müller hat lange geglaubt, ihm sei ein Befreiungsschlag geglückt. Er hat sich ja mit dem Barmann einigen können. Die Klagen wurden zurückgezogen zugunsten einer finanziellen Einigung, die vertraulich ist. Doch die Genfer Regierung wollte wissen, ob Marc Müller denn nicht eine zu hohe Summe bezahlt hätte und ob alles nach den Regeln abgelaufen war bei dieser Einigung. Und da die Kantonsregierung, weil das Dokument eben vertraulich war, nicht selbst Einsicht nehmen konnte, wollte sie einen unabhängigen Experten ernennen, der das Ganze hätte prüfen sollen. Dies war ganz klar ein Zeichen des Misstrauens gegenüber Marc Müller und nicht das einzige. Wie gesagt, auch in seiner eigenen Partei gab es zum Teil sehr einflussreiche Exponenten, die ihn fallen ließen. Und die Unterstützung des Politikers, auch seine Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit, war am Ende derart angeschlagen, dass es für ihn kein Ausweg mehr gab.
Nun ist er also zurückgetreten. Nach 2 Monaten Anlauf kann man wohl sagen, wer ersetzt ihn denn nun in der Regierung?
Nun ist eine Ersatzwahl angesagt und die Kandidaten stürzen sich regelrecht in die Kampagne. Die Freisinnig-Liberalen, die Partei von Marc Müller, wollen den Sitz selbstverständlich verteidigen, doch die Kampagne wird für sie zur Zusammenhaltsprobe, denn die Freisinnigen und die Liberalen haben in Genf erst vor wenigen Monaten fusioniert und nun könnte es zu einem internen Machtkampf kommen. Die Freisinnigen haben aussichtsreichere Kandidaten, doch sie wurden von den Liberalen kritisiert, weil sie dazu beigetragen hätten, Marc Müller abzuschießen. Und nun droht es zu einem Familienkonflikt zu kommen, der den Sitz eindeutig gefährden würde. Anspruch hat nämlich auch die SP mit sehr populären Namen, die sich zur Verfügung stellen. Schließlich kaum 10 Minuten nach der Rücktrittserklärung Müllers hat Erik Stauffer seine Kandidatur angekündigt. Er ist der Chef des Mouvement Citoyen Genevois, einer populistischen Bewegung, die in den letzten Monaten stark gepunktet hat.
Nun ist es doch eher unüblich, dass ein Mitglied einer Kantonsregierung zurücktritt wegen einer Schlägerei und das Hickhack hinterher auch und diese lange Frist, bis er dann endlich zurücktritt. Dieser Politiker, was teilt uns das alles über die Genfer Politik mit, Ron Hochholi?
Man habe nun den Nullpunkt im Genfer Politbetrieb erreicht, hieß es diese Woche nach dem Rücktritt Müllers. In den letzten Wochen ist so einiges geschehen in Genf. Daniel Zappelli, der in Genf gewählte Staatsanwalt, hat ja auch seinen Rücktritt erklärt, nun Marc Müller. Und dann ist es diese Woche noch zu einem weiteren Zwischenfall gekommen. Mitten im Großratssaal kam es zu einer Wasserattacke. Stauffer hat Wasser in die Richtung von Pierre Weiss geworfen. Pierre Weiss, der ja ein liberaler Abgeordneter ist, der Stauffer persönlich angegriffen hatte. Nun ist Stauffer für 5 Monate aus sämtlichen Parlamentskommissionen ausgeschlossen und die Glaubwürdigkeit der Genfer Politik ist noch mehr angeschlagen, wenn das überhaupt noch möglich war, urteilten verschiedene Medien. Nun brauche es für die Nachfolge von Marc Müller endlich staatsmännische Kandidaten, nicht Leute, die Parteipolitik betreiben, nicht Exponenten, die ihr Privatleben nicht im Griff haben können, sondern Politiker, die endlich wieder das Wohlbefinden des Kantons in den Vordergrund setzen und hart arbeiten. Solche Kandidaten gäbe es. Es fragt sich nun, ob der Kontext auch eine solch konstruktive Arbeit überhaupt zulässt.
Wechseln wir vom politischen Parkett in Genf zum Sport. Ebenfalls in Genf, der FC Servette ist der 2. Fußballclub der Romandie, der diese Saison in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Am Donnerstag hat der Club nämlich die Bilanz deponiert. Ja, und was denn nun, Ron Hochholi?
Nun muss es in wenigen Tagen zu einem Justizentscheid kommen. Entweder gibt es Interessenten, die auch die nötigen finanziellen Mittel haben, um den Club zu übernehmen, oder dann wird der Club Konkurs erklärt. Und ich denke, momentan ist die Ausgangslage etwa bei 50-50. In Genf ist man eher fatalistisch gestimmt. Man ist sich mittlerweile fast an solche Episoden gewöhnt. Es gab ja bereits vor 7 Jahren einen Konkurs.
Eine zentrale Figur scheint bei dieser ganzen Sache der Präsident zu sein, Majid Pishia. Ist er vergleichbar mit Chagayev bei Xamax, der diesen Club in große Schwierigkeiten gebracht hat?
Nun, mit ein paar Ausnahmepunkte sind das wirklich zwei völlig verschiedene Fälle. Majid Pishia ist bei Servet seit 3,5 Jahren am Ruder. Er hat den Club übernommen, als die erste Mannschaft noch in der Challenge League spielte, hat je nach Einschätzungen zwischen 2 und 5 Millionen Franken im Jahr aus der eigenen Tasche investiert und hat die Mannschaft in die Elite zurückgeführt. Er war lange ein glaubwürdiger Clubpräsident und das kann man von Bulat Chagayev bei Xamax nicht sagen. Doch eine Gemeinsamkeit gibt es eindeutig. Beide sind aus dem Ausland gekommen und haben alleine regieren wollen. Sie haben den Clubs jeweils die Champions League versprochen und haben die lokalen Dirigenten und Sponsoren zum Teufel gejagt und quasi den regionalen Rückengrat hinter den beiden Clubs vernichtet. Und das ist nun bei Servette zum massiven Problem geworden, weil Pishia in seinem Geschäftsleben offenbar mit sehr starken finanziellen Schwierigkeiten kämpfen muss und niemand ist mehr da, um ihm zu helfen. Da kann er sich noch so sehr beklagen über die mangelnde Unterstützung der lokalen Behörden und Wirtschaft. Er steht alleine da und ist sozusagen selbst schuld.
Bei Xamax Neuenburg gibt es Leute, die sich zusammentun wollen, um den Club zu übernehmen. Gibt es denn irgendwelche Übernahmegerüchte, was Servet angeht? Gibt es da Leute, die den Club übernehmen wollten?
Gerüchte gibt es eindeutig. Fragt sich nur, wie ernsthaft die sind. Offenbar gibt es mehrere Anwärter mit verschiedensten Ambitionen und der zuständige Regierungsrat Charles Baer hat sich sofort quasi als Mediator profiliert, um zu achten, dass mögliche Investoren sich ja keine Konkurrenz leisten, sondern dass sie eher zusammenspannen. Ein Name, der immer wieder zirkuliert, ist Costinha, ein Portugiese, der bereits Sportchef ist bei Servet und der massive finanzielle Unterstützung seines Landsmannes Jorge Mendes haben soll, ein bekannter Name im europäischen Fußball. Mendes ist ein Spieleragent und betreut unter anderem Cristiano Ronaldo und José Mourinho. An Geld wird es ihm wohl nicht fehlen, fragt sich nur, ob er es ernst meint mit Servet. Die zweite Option wäre ganz klar, lokale Leute, die den Club übernehmen würden, eher Leute, die zu den Fans gehören, nicht unbedingt zur Wirtschaft und da hätte der Club wahrscheinlich nur eine Wahl, in die Erst- bzw. Zweitliga abzusteigen und alles wieder von vorne zu beginnen.
Sprechen wir noch ein bisschen über den Fußball in der Romandie, Ron Hochuli. Der FC Sitten hat einen massiven Punkteabzug kassiert wegen undurchsichtigen Spielerverschiebungen. Dann Xamax ist Konkurs gegangen, Servet steht kurz davor und Lausanne geht es sportlich nicht so gut. Dem Fußball in der Romandie geht es nicht besonders gut, scheint es. Aber was ist denn da der Hintergrund dazu?
Ich denke, es ist schwierig, eine einzige Erklärung zu geben, die für alle Clubs gelten sollte. Doch sicherlich gibt es einen Faktor, der bei den meisten Westschweizer Clubs mitspielt. Und dies ist eine mangelnde Unterstützung der lokalen Wirtschaft. In Neuenburg haben sich die meisten großen Investoren zurückgezogen. In Genf wie auch in Lausanne investieren sie eher kleine Summen und das hat auch mit der lokalen Wirtschaftsstruktur zu tun, weil dies eben eine Wirtschaft ist, die auf Export ausgerichtet ist. Wie es Jean-Claude Biver, der Chef der Hublot-Uhren, vor kurzem sagte, sind für Sektoren wie die Uhrenbranche und die Luxusbranche, die ja am Genfersee eher stark ist, Clubs wie Bayern München viel bessere Aushängeschilder als kleine Schweizer Mannschaften, weil man eben einen globalen Markt anspricht, viel mehr als ein lokaler Markt. Insofern können Westschweizer Clubs finanziell nur mithalten, wenn sie eben leidenschaftliche Mäzenen haben, wie Christian Constantin in Sion, der mit seinem Club Geld verliert. Und die Leidenschaft, die ist eben schwierig zu erzeugen, zumal die Clubs sportlich nicht auf Spitzenpositionen spielen. Wobei man da ganz klar sagen muss, dass Servet eine Ausnahme bildet diese Saison. Sportlich geht es der Mannschaft gut, sie mischt vorne mit, könnte sich für die Euroleague qualifizieren und das könnte eindeutig Investoren auch motivieren.
Ein letztes Thema, Ron Hochuli, die Weltwoche, das wöchentliche Magazin aus der deutschen Schweiz, das richtet den Blick diese Woche auf die Romandie und das schon auf der Titelseite. Da steht nämlich zu lesen, die Romans seien die Griechen der Schweiz und der Untertitel lautet, warum die Romans weniger arbeiten und höhere Renten beziehen. Das sind doch große Worte. Gibt es denn schon Reaktionen in der Öffentlichkeit?
Man hätte ja auf Anhieb denken können, man würde die Weltwoche bei solchen Geschichten nicht mehr allzu ernst nehmen in der Romandie. Doch in Tat und Wahrheit hat man sich hier im eigenen Stolz sehr verletzt gefühlt und dementsprechend sind auch die Reaktionen ausgefallen. Es sei schlicht und einfach inakzeptabel, dass die Weltwoche Misstrauen schüre, da wo es keines haben sollte, zumal sich ja die Romandie in den letzten Jahren stark entwickelt habe mit Wachstumsraten, die zum Teil jene von Zürich und Basel übertreffen. Xavier Contes, Präsident des Think Tank Avenir Suisse, hat auch die Methode angegriffen. Schließlich könne man ja anhand 2-3 Statistiken jede These entwickeln und die Schlüsse der Weltwoche seien einfach nicht zu verteidigen.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
DRS4 News. Die Woche im Tessin.
Zuerst kommen wir auf einen Entscheid des Bundesgerichtes zu sprechen, der zu diskutieren gab. Es geht um die sogenannte Untersuchung Quatuor. Ich habe den freien Journalisten Gerhard Lob in Locarno gefragt, was genau entschieden wurde.
Ja, das Bundesstrafgericht, genau genommen die Strafkammer, hat die Anklageschrift in diesem Fall Quatuor zurückgewiesen. Das heißt ganz konkret, der Prozess kann nicht im Mai stattfinden, wie das geplant war. Und in der Sache geht es um eine Anklage gegen 13 Personen, die die Bundesanwaltschaft im Oktober ans Bundesstrafgericht überwiesen hat. 13 Personen im Zusammenhang mit Waffenschmuggel, Drogenschmuggel. Alle sollen praktisch eine Bande gebildet haben, autonom, aber mit direkter Beziehung zur 'Ndrangheta, der kalabrischen Mafia-Organisation.
Und warum kam es jetzt zu dieser Rückweisung?
Ja, laut Bundesstrafgericht ist die Anklage der Bundesanwaltschaft vollkommen mangelhaft und lückenhaft. Es sei überhaupt keine Aussicht sozusagen auf einen Erfolg dieses Prozesses. Und man muss sagen, in der Verfügung, die fast 20 Seiten lang ist, wird sehr deftiges Vokabular verwendet, um aufzuzeigen, dass diese Anklageschrift eben lückenhaft ist. Und das hat doch ziemliches Erstaunen hervorgerufen.
Und warum hat dieser Entscheid jetzt im Tessin zu reden gegeben? Das ist ja nicht immer der Fall bei Entscheiden des Bundesstrafgerichts oder man könnte sogar sagen eher selten.
Ja, wie häufig, weil es doch einen lokalen Bezug gibt, nämlich eine Reihe der Beschuldigten dieser 13 Personen leben im Tessin. Es sind Italiener, die in der Schweiz leben und eben überwiegend im Tessin. Und auch in Lugano, im Luganese wurde ermittelt. Einige der Anwälte, also der Verteidiger dieser Personen, sind auch Tessiner Anwälte. Dadurch ist das Ganze gut hier im Terrain vernetzt und verlinkt, kann man sagen. Und es zeigt sich ja auch darin, dass die Verfügung auf Italienisch verfasst ist. Das kommt ja bei Vorgängen des Bundesstrafgerichts eher selten vor. Also das erklärt ziemlich schnell, warum man hier doch recht intensiv darüber berichtet hat.
Nun kam es also zur Rückweisung dieser Anklageschrift, aber wie wurden das kommentiert?
Ja, insgesamt sehr negativ. Die in Bellinzona erscheinende Tageszeitung La Regione sprach sogar von einem Attestato di Incapacità, also einem Zeugnis der Unfähigkeit. Das sind schon harte Worte für so einen Vorgang. Und natürlich geht es um die Frage, warum hier die ermittelnden Bundesstaatsanwälte zu diesem Ergebnis kam, das jetzt nicht mal der Vorprüfung standhält. Es ist schon ein außergewöhnlicher Vorgang, dass eben die Bundesrichter entscheiden, es gar nicht zum Prozess kommen zu lassen. Ich habe häufig erlebt, auch in Prozessen vor Bundesstrafgericht, dass die Anklageschriften kritisiert wurden, namentlich natürlich von den Verteidigern, manchmal auch von den Richtern. Aber dass jetzt im Vorfeld einer solchen Hauptverhandlung, die zurückgewiesen wird, ist schon ein außergewöhnlicher Fall.
Und wie hat die Bundesanwaltschaft reagiert?
Die Bundesanwaltschaft selbst hat eine sehr dürre Mitteilung herausgegeben, zwei Sätze. Und das heißt dann immer so, man nimmt das zur Kenntnis, man prüft das, man schaut, wie es weitergeht. Also im Prinzip weiß man nicht genau, was man dort darüber denkt. Ich finde, es ist natürlich schon eine kalte Dusche und Sie müssen sich überlegen, wie Sie da jetzt weitergehen. Der Bundesanwaltschaft steht natürlich der Rekursweg offen. Sie kann das anfechten vor Bundesgericht. Sicher ist, dass der Bundesanwalt selber jetzt schauen wird, ob man diese Anklage weiterführt. Das stand eindeutig in dieser Mitteilung. Also der Bundesanwalt in Person wird sich offenbar diesem Fall widmen.
Gerd Lob, kommen wir zu einem Thema, bei dem es um das Verhältnis des Tessins zu den Deutschschweizern im Norden geht. Der Nationalrat hat diese Woche Vorschläge des Genfers Antonio Hodgers abgelehnt, wonach die Bundesräte und die Medien der SRG mehr Hochdeutsch verwenden sollten. Und dies gab im Tessin zu diskutieren. Wieso denn?
Ja, es gibt zu diskutieren, weil die Sprachenfrage, insbesondere die Frage Hochdeutsch oder Schriftdeutsch besser gesagt und Mundart immer zu diskutieren gibt. Und so auch dieser Vorstoß von Hodgers, der meiner Meinung nach in der Deutschschweiz kaum zur Kenntnis genommen wurde. Hier im Tessin hat er einen Kommentar etwa des Corriere del Ticino ausgelöst, einen geharnischten Kommentar im Übrigen.
Und was war der Tenor dieses Kommentars?
Der Ausgangspunkt bei Kommentaren dieser Art ist meistens im Tessin, dass eben die Schweizer Bundesverfassung vier offizielle Amtssprachen nennt, nämlich Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Die Tessiner haben aber den Eindruck, dass eigentlich Deutsch keine Amtssprache ist, sondern Schweizerdeutsch. Und sie fühlen sich bestätigt durch diese Ablehnung des Vorstoßes Hodgers, dass eigentlich die eigentliche Amtssprache immer mehr Schweizerdeutsch ist und immer weniger Schriftdeutsch. Denn dieser Vorstoß forderte ja, dass der Bundesrat, also die höchste Autorität im Land, bei öffentlichen Auftritten vermehrt Schriftdeutsch spricht und nicht Mundart. Und die Parlamentsmehrheit meinte aber, man sollte das nicht in dieser Art festlegen, sondern die Mundart als identitätsstiftendes Element lassen und da keine Vorschriften machen.
Nun ist ja die Deutschschweiz nicht die einzige Region der Schweiz, wo es Dialekte gibt. Das gibt es auch im Tessin. Wie halten es denn die Tessiner mit ihrem eigenen Dialekt?
Das ist eben ein großer Unterschied zur Deutschschweiz. Der Tessiner Dialekt, ein lombardischer Dialekt, ist, man kann es sagen, eine reine Privatsprache. Sie wird nicht an offiziellen Anlässen verwendet, aber sie wird in den Vereinen verwendet, sie wird in Familien verwendet, sie wird in den Verwaltungen verwendet und man verwendet sie gegenüber den Leuten, von denen man weiß, dass sie auch Dialekt reden, ähnlich wie man vielleicht mit jemand Englisch redet, von dem man weiß, dass er auch Englisch spricht. Und man switcht sehr viel hin und her. Das heißt, Leute, die Mundart sprechen, auch zu Hause immer, können in der Regel auch ganz normales Schriftitalienisch sprechen, wenn man das so sagen darf. Und dieses Hin und Her springen zwischen Hochsprache und Mundart ist ganz, ganz markant. Und das ist vielleicht der große Unterschied zur Deutschschweiz, wo dieses Hin- und Herspringen vielen doch etwas schwerer fällt und entsprechend dann auch mal Probleme macht.
Aber Gerhard Lob, gibt es jetzt in dieser Sache nur eine einheitliche Haltung im Tessin?
Nein, es gibt natürlich auch da Varianten und interessant fand ich persönlich, dass zum Beispiel Mauro dell'Ambrogio, Staatssekretär für Bildung und Wissenschaft in Bern, ein Tessiner, eine Art Gegenkommentar am Freitag geschrieben hat, ist auch im Corriere del Ticino veröffentlicht und er sagte eben dort, dass es für die Tessiner leichter sei, gerade weil Mundart in der Deutschschweiz gesprochen würde, dass erleichtere eigentlich einer Minderheit wie dem Tessin, wenn sie auf Deutsch sprechen, dass sich die Deutschschweizer auch in Deutsch an sie wenden und mit ein bisschen Offenheit könne man im Übrigen auch den Dialekt verstehen. Er hat, und das ist übrigens auch keine ganze Neuigkeit, ein bisschen mehr die Romans kritisiert, die sich eigentlich überhaupt nicht auf eine andere Sprache einlassen und das ist wieder ein anderes Thema aber.
Gerhard Lob, kommen wir zum Schluss noch auf ein Thema zu sprechen, das auch wieder das Verhältnis der Tessiner zu ihren südlichen Nachbarn aufzeigt. Da gibt es jetzt mal keine sprachlichen Schwierigkeiten. Es geht eigentlich um etwas ganz anderes, eine richtig traurige Sache. Diese Woche ist ein bekannter italienischer Sänger gestorben, nämlich Lucio Dalla. Er war auf Tournee und ist in Montreux gestorben. Die Bestürzung und die Trauer, die war auch im Tessin sehr groß. Wie erklärt sich denn das?
Nun, es ist natürlich so, das Tessin hat ein schwieriges Verhältnis zu Italien, das muss man sagen, genauso wie zur Deutschschweiz, aber kulturell geprägt sind sie natürlich sehr, sehr stark durch Italien und durch die italienische Kultur und das spiegelt sich ganz klar in diesem Verhältnis zu den Cantautori, also diesen Liedermachern. Insofern muss man verstehen, dass die Trauer und diese Bestürzung, die der Tod eines italienischen Liedermachers auslöst, auch im Tessin ganz intensiv gelebt wird. Und vielleicht, wenn man hier auch mal den Unterschied machen kann, glaube ich, dass dieser kulturelle Einfluss für eine kleine Minderheit wie die Tessiner wahrscheinlich doch stärker ist, noch wie etwa für die Deutschschweizer von Deutschland. Man vergleicht das ja gerne, aber die Deutschschweizer haben doch eine größere Masse, um eine eigene Kultur da aufbauen zu können. Die Tessiner sind da wirklich ganz, ganz stark auf Italien ausgerichtet und die Cantautori haben einen wirklich großen Einfluss.
Nun ist dieser Lucio Dalla ein typischer Repräsentant einer Ära, nämlich der 70er und der 80er Jahre. Sind diese Cantautori nicht etwas für ältere Semester?
Nein, meiner Meinung nach nicht. Und ich finde das immer wieder erstaunlich, auch wenn man an Konzerte hier ging. Ich war auch bei De Gregori und Dalla, die ja in den letzten Jahren zusammen aufgetreten sind. Man sieht sehr viele junge Leute und das Erstaunliche eben, sie singen die Texte der Lieder mit und es ist ein generationenüberschreitendes Phänomen. Es gibt wirklich Evergreens in dieser Sparte, die sich über die Generationen hinweg durchsetzen und das ist wirklich ein ganz, ganz erstaunliches Phänomen an diesen Cantautori.
Zum Schluss noch die Frage, Gerhard Lob, hatten das Tessin auch eigene Liedermacher, Cantautori?
Nun, es gibt nicht die ganz großen Stars, aber es gibt natürlich wenige Sänger. Ich möchte erwähnen zum Beispiel Paolo Meneguzzi. Er ist ja auch schon für die Schweiz in Eurovision aufgetreten und da wurde er auch bekannt in den anderen Landesteilen. Er ist recht bekannt und auch sehr beliebt, muss man sagen. Dazu kommen dann nicht wirklich Cantautori, aber einige Mundartgruppen, wie man sie vielleicht auch aus der Deutschschweiz kennt. Erwähnen möchte ich da vielleicht Wattwuk, das ist eine sehr bekannte Gruppe, die häufig auftritt. Und last but not least gibt es Van des Vroos, er ist ein Cantautori, der im, wenn ich es so sagen kann, im lombardischen Dialekt singt und er zieht sehr viele Tessiner an, auch wenn er aus Italien kommt. Er ist gerade sozusagen hinter der Grenze aufgewachsen, aber seine im Dialekt verfasste Musik zieht wirklich auch sehr, sehr viele Tessiner an und die Konzerte sind auch bei ihm eigentlich immer rammelvoll, wenn er im Tessin auftritt.
Gerhard Lob aus Locarno. Sie hören DRS4 News.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.